5. Mose, Kapitel 22, die Verse 5 bis 12, hört das Wort Gottes. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Wenn du zufällig auf dem Weg ein Vogelnest antriffst, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern, während die Mutter auf dem Jungen oder auf den Eiern sitzt, so sollst du die Mutter nicht samt den Jungen nehmen, sondern du sollst die Mutter auf jeden Fall fliegen lassen und die Jungen kannst du dir nehmen, damit es dir gut geht und du lange lebst. Wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer um dein Dach herum, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, falls jemand von ihm herunterfällt. Du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen, damit nicht das Ganze dem Heiligtum verfällt, der Same, den du gesät hast, und der Ertrag des Weinbergs. Du sollst nicht zugleich mit einem Rind und einem Esel pflügen. Du sollst keine Kleidung aus verschiedenartigen Garnen anziehen, die aus Wolle und Leinen zusammengewoben ist. Du sollst dir Quasten machen an die vier Zipfel deines Überwurfs, mit dem du dich bedeckst. Lasst uns beten. O ewiger Gott, dein Wort ist heilig. Dein Gesetz ist fehlerlos und zeigt uns unsere Sündhaftigkeit und unsere Sünde auf, Herr, wo wir gegen dich verfehlt haben. Herr, aber dein Wort ist voller Gnade und selbst dein Gesetz ist Gnade, denn du hast dich uns darin offenbart. Und Herr, so bitten wir, dass wir heute beides sehen können. Die Pflichten, die wir zu tun haben als Christen, aber auch deine Gnade, die du uns in deinem Sohn Jesus Christus offenbart hast. So bitten wir, himmlischer Vater, dass du uns durch deinen Geist führst und leitest. In Jesu Namen. Amen. Wir hatten letzte Woche den ersten Teil dieses Abschnittes betrachtet, der verschiedene Anweisungen hat. Und wir hatten schon letztes Mal beobachtet oder gesehen, dass es anscheinend anfangs keinen wirklichen Zusammenhang gibt, weil es aneinandergereihte Anweisungen sind. Aber ich hatte letztes Mal schon versucht, dass es ein generelles Prinzip gibt zu zeigen, nämlich das Prinzip, dass das Volk Gottes anders ist. Das Volk Gottes hat Vorschriften, nach denen sie sich richten, weil sie sich von den Völkern um sie herum unterscheiden soll. Wenn wir jetzt zu dem zweiten Teil kommen, zu dem Abschnitt, der sich vor allem mit Vermischung und Vermengung beschäftigt, sehen wir wieder, dass es anscheinend erstmal keinen wirklichen Sinn für uns ergibt. Warum sollte man an einem Weinberg nicht verschiedene Früchte anbauen dürfen? Warum darf ein Ochse und ein Esel nicht zusammen pflügen? Oder warum soll man keine Kleidung tragen, die aus Mischgewebe besteht? Warum? Das tut wahrscheinlich jeder von uns zum gewissen Grade fast täglich. Was hat es also alles auf sich? Muss ich gleich zu Beginn enttäuschen, weil es gibt keine klare Antwort darauf. Wir haben keine wirkliche, direkte Antwort, die wir finden können, weder im Wort Gottes selbst, noch im der Geschichtsschreibung, noch in der Kultur. Wir können Vergleiche zu anderen Kulturen anstellen, aber wir können nicht wirklich wissen, warum. Wir hatten gesehen, dass Gott am Anfang gesagt hat, wenn Frauen Männerkleidung tragen und Männer Frauenkleidung tragen, dass es Gott ein Greuel ist. Ist für Gott ein Abscheu gewesen. Da haben wir eine klare Anweisung gehabt. Warum? Weshalb? Es hat einen klaren moralischen Wert dahinter gehabt. Wir haben gesehen, dass es auch mit dem Gesetz Gottes und der Schöpfungsordnung zusammenhängt. Aber hier sehen wir es nicht. Es gibt in diesen Gesetzen keinen direkten moralischen Unterbau, wenn man so will. Es hat hier keine moralische Begründung, wie in vielen anderen Gesetzen. Und das ist auch der Grund, warum wir im Neuen Testament lebend als Christen durchaus Kleidung aus verschiedenen Gewebe tragen können. Oder Landwirte, heutzutage sowieso nicht mehr, aber vielleicht vor 100, 200 Jahren mit Ochsen und Esel gleichzeitig haben pflügen können. Bedeutet aber nicht, dass die Prinzipien in diesen Gesetzen aufgehoben worden sind. Und die Prinzipien, die gilt es am Ende zu verstehen. Es gibt zwei Prinzipien wahrscheinlich, die sich hier deutlich zeigen und die wir später auch neutestamentlich sehen werden, wie sie auch im Neuen Testament immer noch gelten, wie Paulus sie aufgreift. Und das erste Prinzip ist, dass sich Israel wahrscheinlich von Götterkulten abgrenzen sollte. Wir wissen nicht genau, welche Götterkulte, aber es ist wahrscheinlich, dass gerade das Ansehen verschiedener Früchte auf Feldern mit gewissen Kulturen und vor allem mit Götterkulten zu tun hatte, mit Fruchtbarkeitssymboliken und allem Möglichen. Und wir wissen, wir können nichts Genaues sagen, aber es ist interessant, dass die Begründung dagegen hier ist, damit nicht das Ganze dem Heiligtum verfällt, der Same, den du gesät hast und der Ertrag des Weinbergs. Und da spielt schon diese eine gewisse Götterkult mit rein. Warum sollte es sonst dem Heiligtum verfallen? Warum sollte Mose sonst auf diese Idee des Heiligtums überhaupt anspielen? Das Interessante für Israel ist, dass wenn etwas dem Heiligtum verfällt, bedeutet es nicht unbedingt, dass es heiliger ist oder dass es was Besonderes ist, sondern es hat für Israel vor allem bedeutet, dass sie es nicht nutzen konnten. Das heißt, dieses Gesetz sagt, wenn jemand auf einen Weinberg Verschiedenes gepflanzt hat, und da geht es nicht um verschiedene Weinsorten, sondern wirklich Wein und zum Beispiel Oliven, dann wäre sowohl die Oliven wie auch der Wein, der Ertrag und der Same, der gesät worden wäre, hätte fürs Heiligtum abgesondert werden müssen. Und Israel hätte nichts von dem gehabt, was sie auf dem Feld angesät haben. Das ist also das erste Prinzip, was wir sehen. Das Prinzip ist, dass Israel sich nicht auf die Götterkulturen und die Hoffnungen der anderen Völker einlassen sollte, sondern ihre Hoffnung war der Herr allein. Der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, auf ihn sollten sie vertrauen, auf ihn sollten sie bauen und nach seinen Vorschriften und Regeln sollten sie handeln. Und das ist ein Prinzip, was wir im Gesetz finden, was uns sehr schwierig vorkommt. Denn Gott fordert als allererstes Gehorsam. Gott fordert Gehorsam und segnet den Gehorsam. Wir denken uns oft, wenn ich den Segen erhalte, dann fällt es mir auch leicht, gehorsam zu sein. Auch wenn wir uns damit in die eigene Tasche lügen, weil selbst wenn wir den Segen erfahren, sind wir oft trotzdem noch ungehorsam. Aber Gottes Prinzip ist im Gesetz generell, Gehorsam bringt Segen. Und wir werden später im 5. Buch Mose sehen, dass, wenn das Volk ins Land einzieht, sich die Priester auf zwei Berge stellen sollen. Und von dem einen sollen sie den Segen verkünden, der kommt für Gehorsam. Und von dem anderen sollten sie den Fluch verkünden, der für Ungehorsam auf Israel kommt. Israel sollte keinen Götterkulten hinterherrennen, die sie in anderen Kulturen gefunden haben, sondern sie sollten allein dem Herrn anharren. Der Herr allein ist ihr Gott. Der Herr und niemand anderes. Das zweite Prinzip, was wir finden, ist Reinheit. Alles, wozu Israel aufgefordert wird, ist eine symbolhafte Handlung, reinzuhalten, die Dinge reinzuhalten. Der Weinberg sollte reingehalten werden von allem anderen. Es sollte nur Wein drauf gepflanzt werden. Und Wein hatte eine besondere Bedeutung im Volk Gottes. Wein war ein Symbol der Freude. Also wir lesen in Sprüche, dem Traurigen gebt Wein, damit er glücklich wird. Wein wurde auf Festen getrunken. Wein war ein Ausdruck, den man hatte, um Freude zu symbolisieren. Und nicht unbedeutend ist, dass Gott sein Volk Israel ganz oft als Weinberg bezeichnet hat. Es ist ein Bild für das Volk Israel. Und wir müssen nicht einmal ins Neue Testament gehen, um diese Symbolik zu verstehen. Wir finden sie im Alten Testament, dass Israel als Weinberg bezeichnet wird. Als Weinberg, der rein sein soll, der nicht vermengt werden soll, der nicht mit anderen Völkern sich vermengen und vermischen soll. Israel sollte sich reinhalten. Das gilt auch mit den anderen Prinzipien. Es geht um das Pflügen. Ein Esel soll nicht zusammen mit einem Ochsen pflügen. Es sollen zwei Ochsen unter einem Joch sein oder zwei Esel unter einem Joch und die sollen das Feld pflügen. Auch die Kleidung. Wir finden nirgendwo sonst mehr in der Bibel, außer im Gesetz selbst, die Anordnung, dass keine Kleider vermischt werden sollen. Das war eine klare Anweisung. Aber selbst im Neuen Testament sehen wir dieses Prinzip nicht mehr. Im Neuen Testament scheint dieses Prinzip aufgehoben zu sein. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass Lydia als Purpurhändlerin wahrscheinlich nicht mit reinen Kleidern immer zu tun hatte. Sie hat vor allem die Farbe gehandelt, aber sie hat wahrscheinlich die Farbe an alle möglichen gehandelt. Und es war akzeptabel. Es war für die Apostel kein Problem. Die Apostel selbst sagen, keines der Gesetze soll ihnen mehr auferlegt werden, außer dass sie sich von Götzenopfer fernhalten, also sich reinhalten, dass sie kein Blut trinken und sich von Unzucht, was auch wieder mit Reinheit zu tun hat, fernhalten. Das waren die Prinzipien, die der Apostel generell festgelegt hatten. Und dennoch sollte Israel durch die Art, wie sie sich kleiden, eine innere Haltung, ein Prinzip, das fürs gesamte Volk zum Ausdruck bringen, nämlich Reinheit. Keine Vermischung. Wir haben schon vorher gelesen im 5. Mose, als Gott das Volk auffordert, wenn sie in das Land einziehen, sollen sie sich keine Gefangenen machen, damit ihre Söhne nicht die Töchter Kanaans heiraten. Und die Töchter, nicht die Söhne Kanaans heiraten, damit das Volk nicht vermischt wird und zu anderen Göttern getrieben wird und zu Götzendienst verführt wird. Und genau das war das Problem Israels letzten Endes. Sie haben nicht alle Völker aus dem Land vernichtet, Die haben nicht alle Götzen vernichtet. Und immer wieder liest man, wie die Propheten das Volk ermahnen, dass sie die Götzen aus ihrem Land bringen sollen, dass sie sich Gott hingeben sollen. Wir lesen, wie Salomo eine Frau nach der anderen heiratet und mit jeder Frau, die er aus den fernen Ländern heiratet, er neue Götzen ins Land bringt, in sein eigenes Haus, damit auch nach Israel selbst. Und diese Unreinheit hat dazu geführt, dass das Volk nicht mehr Gott gedient hat und nicht mehr Gott angebetet hat. Das Volk hat Gott verlassen. Und genau davor soll das Volk gewarnt werden. Ich glaube, das Gesetz hier ist nicht in erster Linie ein Gesetz, was rein äußerlich gehalten werden sollte, sondern was vor allem im Herzen gehalten werden sollte. Vor allem ein innerliches, geistliches Prinzip ist. Und wir sehen das vor allem, wenn wir ins Neue Testament schauen, im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 6, fasst Paulus genau dieses Prinzip auf für die Gemeinde. Und er schreibt der Gemeinde Folgendes. Er sagt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und Paulus, als er dies geschrieben hat, muss zumindest Vers 10 im Hinterkopf gehabt haben von unserem Abschnitt. Wenn er sagt, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Paulus nimmt das Prinzip, was wir im Gesetz finden, und wendet es auf die Gemeinde an und sagt, als Gemeinde Jesu Christi habt ihr nichts zu tun mit den Ungläubigen. Okay, wir leben als Kirche immer noch in einer Gesellschaft voller Ungläubigen. Wir sind umgeben mit Menschen, die nicht glauben. Wir sind umgeben mit Ungläubigen. Aber worum es Paulus hier vor allem geht, ist um geistliche Dinge. Wenn wir Gemeindearbeit betreiben, wenn wir uns um die Verkündung des Evangeliums, um die Vorantreibung des Reiches Gottes bemühen, dann haben wir nichts mit Ungläubigen zu tun. Dann suchen wir unsere Prinzipien nicht bei Ungläubigen. Dann suchen wir unsere Hilfe nicht in der Politik oder in gesellschaftlich angesehenen Vereinen oder Stiftungen. Wir sind als Kirche abgesondert. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Was stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Paulus benutzt sehr, sehr drastische Vergleiche. Er sagt, wir als Kirche sind Licht. Die Welt ist Finsternis. Die Ungläubigen sind in der Finsternis. Das Bild, was wir im Wort Gottes öfter finden, außerhalb von Christus, weg von Christus, ist Finsternis. Bei Christus ist Licht. Wir sind die Gemeinschaft des Lichts. Für die, die morgens kommen, erinnert euch vielleicht, als wir betrachtet haben, wie Jesus Judas offenbart. Da kommentiert Johannes, und Judas ging hinaus in die Dunkelheit. Diejenigen, die sich entscheiden, von Christus wegzugehen, gehen in die Dunkelheit. Das ist das Bild, was uns Johannes gibt. Das ist das Bild, was uns Paulus hier gibt. Als Gemeinde, als Licht, habt ihr nichts gemeinsam mit der Finsternis. Das heißt, wenn wir uns als Gemeinde überlegen, wie wir Dinge machen und organisieren und strukturieren und unsere Gottesdienste organisieren, ist unsere Anlaufstelle nicht die Ungläubigen. Wir suchen unsere Prinzipien und unsere Systeme nicht in der Welt. Wir versuchen nicht innerhalb der Welt Lösungen für unsere Probleme zu finden. Wir versuchen nicht mit dem Fremden an einem Joch zu ziehen. Wir können das Prinzip weiterspannen. Das Prinzip gilt für Partner und Ehepartner. Wenn wir Ehepartner suchen, und es ist nichts Falsches daran, nach Ehepartnern zu suchen, nach zukünftigen, dann suchen wir nicht in der Welt. Wir schauen nicht in der Welt, ob wir jemanden finden, der uns gefällt und mit dem wir Spaß haben können oder der vielleicht attraktiv ist, sondern wir suchen innerhalb der Kirche Jesu Christi. Denn was hat der Ungläubige gemeinsam mit dem Gläubigen? Die Prinzipien, die Grundlagen fehlen. Es fehlt fehlt ein Zusammenleben im Wesentlichen Entscheidenden, nämlich wen bete ich an? Wer ist das Zentrum meines Lebens? Und Paulus' Begründung hier ist vor allem eine interessante Begründung, weil sie eine alttestamentliche Begründung ist. Er sagt, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Um es richtig zu verstehen, was Paulus hier meint, wenn er sagt, ihr seid ein Tempel des heiligen Gottes, meint er vor allem die Gemeinde. Wir wissen, an anderer Stelle sagt Paulus, dass wir als Individuum, als Christ, der Tempel des Heiligen Geistes sind. Aber in diesem Kontext meint Paulus wirklich, dass die Gemeinde der Tempel ist. Wie Paulus in Epheser 2 sagt, dass wir das Haus Gottes sind. Wir als Kirche Jesu Christi sind der neue Tempel geworden, in dem das Volk Gottes zusammenkommt, um anzubeten, um Gott anzubeten. Und dieser Tempel hat im Alten Testament nichts gemeinsam mit Götzenbildern. Das Schlimmste, was Israel getan hat in der Geschichte, war Götzen in den Tempel zu holen. Wir müssen aufpassen, dass wir als Gemeinde nicht die Vorstellungen und Maßstäbe der Welt, die dort angebetet werden, zu uns in die Gemeinde importieren, um dann danach zu leben und zu handeln. Wir haben nichts gemeinsam mit der Welt, wenn es um die Anbetung Gottes geht, wenn es um die Ehre Gottes geht. Vers 17 zitiert Paulus sogar weiter und sagt, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines ein und ich will euch aufnehmen. Geht hinaus aus den Völkern, war die Aufforderung Israels. Eine Aufforderung an uns, die vielleicht unpopulär ist zu sagen, aber wir als Christen sind immer noch aufgefordert, aus der Welt uns abzusondern. Natürlich, wir müssen unsere Berufe ausführen, wir müssen in dieser Welt leben. Und das ist diese Herausforderung genug. Aber wir sollen uns absondern von der Welt. Wir sollen nicht wie die Welt sein. Wir werden nicht gleichförmig der Welt, fordert uns das Wort Gottes auf. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen. Wir sondern uns von der Welt ab und Gott nimmt uns auf. Und die Verheißung, die darin steckt, ist, und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Mächtige. Die Verheißung und die Zuversicht und die Freude, die wir darin haben, ist, dass Gott selbst unser Vater ist. Und wenn wir uns von der Welt absondern, er sich uns naht. Wie Jakobus sagt, naht euch Gott, so naht er sich euch. Unsere Aufforderung ist aktiv, uns Gott zu nahen, aktiv die Reinheit der Kirche zu bewahren, aktiv uns Gott zur Verfügung zu stellen und in seinem Dienst zu stehen, in seinem Tempel zu sein und diesen Tempel nicht mit den Götzen und den Vorstellungen dieser Welt zu füllen. Weil wir erkauft sind, weil wir Gottes Volk sind. Das Prinzip im 5. Mose, warum sie die Gesetze erhalten, ist, weil Gott sie aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Er hat sie erkauft, und zwar teuer erkauft. Das Blut eines jeden erstgeborenen Menschen und Tieres in Ägypten ist geflossen, damit Israel ziehen konnte. Gott hat uns als Christen teuer erkauft. Er hat das kostbare Blut seines eigenen Sohnes vergossen, damit wir erlöst sind, damit wir erkauft sind. Gott fordert von uns nicht viel. Er fordert von uns, dass wir unser Herz ihm geben, dass wir ihm ungeteilt. Und das ist das Prinzip, was wir in 5. Mose 22 finden, dass wir uns nicht und den Völkern um uns, der Welt um uns anpassen, sondern dass wir uns alleine dem Herrn anpassen, uns von ihm verändern lassen, dass wir ihm dienen und dass wir ihn als unseren Vater haben und dass wir seine Söhne und seine Töchter sind. Lasst uns beten.